zu Gast Neo- und Landesrat Stefan Herrmann von der FPÖ, zuständig für Bildung, Jugend, Gemeinden, Regionalentwicklung. Es ist mir eine besondere Freude. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wer ist Stefan Herrmann? Also jetzt nicht der Landesrat. Wo kommt er her? Was macht er gern? Was taugt ihm so und was treibt ihn an?
Also ich bin 39 Jahre alt, kurz vor dem 40er, im Juni ist dann soweit. Bin in Feldkirchen bei Gard zu Hause, dort auch aufgewachsen, Volksschule besucht, Kindergarten besucht, habe selbst zwei Kinder, die 3 und 6 Jahre alt sind, Kindergarten und Schule besuchen, lebe in Feldkirchen mit meiner Frau. Wenn Zeit bleibt, gehe ich gern spurteln, also laufen tue ich relativ gern und bin auch schon seit 20 Jahren in der Kommunalpolitik in Feldkirchen. Und ja, das Vereinsleben taugt mir, also ich bin sehr umtriebig, auch wenn es ins Private geht.
Wenn der Vierer dann vorne steht, stresst das irgendwie oder?
Nein, tut es überhaupt nicht. Nein. Also ich sehe das relativ tiefenentspannt, vielleicht kommt die Midlife-Crisis nachher, ich weiß es nicht, noch schaut es nicht danach aus.
Also Cabrio steht noch keins zu Hause?
Cabrio steht noch keins zu Hause.
Okay. Vor ziemlich genau 9 Wochen, also 2 Monate sind es jetzt her, wurden Sie als Landesrat angelobt. Wie waren so die ersten 9 Wochen? Was ist da alles passiert? Läuft es wie erwartet? Was ist anders als erwartet?
Es läuft sehr, sehr gut. Also wenn ich sagen würde, ich bin schon zu 100% angekommen und habe es realisiert, dann stimmt das nicht. Das ist natürlich eine neue Aufgabe mit wahnsinnigen Herausforderungen. Ich habe das Glück, dass ich einen Großteil meines Teams, meiner Mitarbeiter schon seit Jahren kenne. Das macht es einfacher. Aber das Hineinfinden in die neue Aufgabe ist nicht immer einfach. Man ist mit sehr vielen Informationen konfrontiert und bis man da einen Überblick hat, dauert es. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg und gut gestartet.
Also auch der Switch quasi vom Abgeordneten rein als auf den Sitz des Landesrats ist ein schwieriger Schritt.
Es war ein großer Schritt, ja, ein großer Schritt. Und wenn man sich den Terminkalender anschaut und das vorher vergleicht mit, also als Abgeordneter mit dem Regierungsamt jetzt, dann ist es schon eine andere Liga. Aber wie gesagt, es macht sehr viel Spaß.
Was treibt Sie dann an? Also was tun Sie dann oder was ist Ihre Motivation, dass Sie sagen, ja, ich übernehme diese Aufgabe und mache dadurch das Leben der Steirer besser?
Also wir haben halt in den letzten Jahren, ich war ja auch 8 Jahre Abgeordneter und dort Oppositionspolitiker, und jetzt haben uns die Wähler quasi mit dem Vertrauen ausgestattet, auch gestalten zu können. Und das ist ein Riesenauftrag, den man gekriegt hat, und den gilt es auch anzunehmen. Und das ist für mich eine sehr, sehr große Motivation einerseits, dass man den politischen Auftrag hat und jetzt beweisen kann, dass man es auch besser kann, wie man es die letzten 8 Jahre immer behauptet hat. Und auf der anderen Seite ist es auch, wenn es jetzt vielleicht pathetisch klingt, schon auch meine 2 Kinder, ja, die jetzt 3 und 6 sind, also der eine besucht den Kindergarten, die Julia in der Schule, und man erlebt einfach jeden Tag hautnah, was die Herausforderungen in den Bildungseinrichtungen sind. Und deshalb, wenn ich mir ich habe mir auch das Ressort Bildungslandesrat ausgesucht, bei allen Herausforderungen und Problemstellungen, die es gibt, aber ich finde, das ist ein Zukunftsressort und das macht wahnsinnig viel Freude, auch wenn man sieht, dass man auch einen kleinen Schrauben drehen kann und dann große Veränderungen für die Menschen vor Ort hat.
Dann bleiben wir gleich im Bildungsressort. Bei der Regierungsklausur in Seckerberg ist ja auch zu Beginn immer das Wort Budget gefallen und alle Ressorts sind angehalten zu sparen. Geht sich das überhaupt aus? Bildung und Sparen, können wir uns das überhaupt erlauben, dass wir im Bildungsbereich sparen anfangen?
Also es ist einmal die budgetäre Situation eine sehr herausfordernde. Da muss man nichts schön reden und es wird natürlich notwendig sein, über alle Ressortbereiche zu sparen. Wiewohl man immer sagen muss, dass ja das Bildungsbudget nicht primär aus den Kinderbetreuungseinrichtungen, wo nicht gespart werden wird, oder an den Betreuerinnen und Betreuern, an den Pädagogen, wo nicht gespart werden wird, besteht.
Jetzt gibt es ja auch durchaus Aufregerthemen oder Themen mit Diskussionspotenzial in Ihrem Ressort. Zum einen die Deutschpflicht in den Schulen. Wieso brauchen wir das?
Nee, wir brauchen das, weil wir einfach vor der Situation auch stehen, dass es in Graz beispielsweise Schulklassen gibt, wo 90-95% der Kinder nicht deutscher Muttersprache sind. Und wenn man die Sprache nicht spricht, dann kann man auch dem Unterricht nicht folgen und dann kann auch in weiterer Folge Integration nicht passieren. Und wir als Landesregierung bekennen uns dazu, im Kindergarten bereits eine verpflichtende Sprachstandsfeststellung durchzuführen. Und dann, wenn ein Kind nicht imstande ist, dem Unterricht zu folgen, dass es dann einen Deutschförderunterricht auch gibt und dass man auch wieder das Modell der Vorschule, das es ja vor Jahren gegeben hat, wieder andenkt, um diese Defizite auch auszugleichen.
Da geht es auch darum, Deutschpflicht auch in den Pausen, wie soll man das dann kontrollieren überhaupt?
Ja, man kontrolliert es gleich, wie die Lehrer alles andere auch kontrollieren. Also die Unterrichtssprache ist Deutsch. Unserer Ansicht nach soll auch in den Pausen in der Freizeit Deutsch gesprochen werden, weil Kinder natürlich die Sprache am besten lernen, wenn sie mit ihren Klassenkameraden interagieren. Das vermeidet auch irgendeine Gruppenbildung, und da ist der Lehrer angehalten, wenn er merkt, dass nicht Deutsch gesprochen wird, da auch entsprechend einzuschreiten und zu sagen, hey, Burschen, Mädels, redet's Deutsche.
Also das ist dann auch dann quasi was passiert, wenn es nicht passiert?
Nein, wenn es nicht passiert, das habe ich ja immer schmunzeln müssen. Ich bin zu Beginn mit meinen Antrittsdiskussionen mit Fragen konfrontiert worden, ja, was passiert dann, wenn die Deutschpflicht nicht eingehalten wird? Gibt es dann eine Verwaltungsstrafe oder so? Und ich habe gesagt, ja, es gibt die gleiche Sanktion, wie wenn ein Kind keine Hausübung macht. Ja, das obliegt ja dem Lehrer im Sinne der Aufsichtspflicht, zu schauen, dass die Schulordnung eingehalten wird und dann entsprechende Sanktionen zu setzen.
Aus gegebenen Anlass schauen wir auch nach Kärnten, was letztes Wochenende passiert ist. Es ist auch immer das Thema Gewalt an Schulen, Prävention an Schulen gegen Radikalisierung. Was passiert da schon in der Steiermark und was muss noch passieren, dass man da ein bisschen was dagegen unternehmen kann?
Also Kärnten ist, glaube ich, ein trauriges Bild einer völlig verfehlten Zuwanderungspolitik über die letzten Jahre. Tragisch, was da passiert ist. Also man kann den Verwandten, den Angehörigen nur alles Gute und viel Kraft auch wünschen für diese schwierigen Tage und Wochen der Trauer und der Fassungslosigkeit. Und Gewaltprävention an den Schulen ist wahnsinnig wichtig und das hat viele Facetten. Es geht um Arbeit mit den Jugendlichen und Kindern vor Ort an der Schule, aber auch darum, dass man Einflüsse von außen auch abstellt, Stichwort Handyverbot. Also ich glaube, soweit ich in den Medien gelesen habe, ist ja dieser Täter in Villach auch über die sozialen Medien dann radikalisiert worden. Das heißt, hier muss man einen klaren Riegel auch vorschieben und da gibt es viele Punkte, an denen man ansetzen kann.
Im Stichwort Handyverbot, wie weit ist man da schon vorangeschritten in der Planung und in der Umsetzung?
Das Handyverbot ist de facto schon umgesetzt. Also der Erlass der Bildungsdirektion ist, glaube ich, vergangene Woche verabschiedet worden. Und man merkt jetzt, dass auch andere Bundesländer nachziehen. Also Kärnten hat, nachdem wir die Pläne kundgemacht haben, nachgezogen, auch in Wien soll es jetzt passieren, also ein richtiger Schritt, dass Eltern, Lehrer und auch Kinder wollen. Und wir haben das, was ja in vielen Schulen und Klassen ohnehin schon gelebt wird, jetzt auf rechtliche Beine gestellt im Rahmen der Hausordnung, im Rahmen eines Erlasses, dass auch die Haftungsfrage geklärt ist. Also wenn ein Lehrer das Handy abnimmt und es würde was passieren, ist jetzt das haftungsrechtlich auch gedeckt. Das ist eigentlich der Hintergrund.
Was auch im Regierungsprogramm steht, ist so das klare Bekenntnis zu Sonderschulen, also gegenübergestellt zur Inklusion. Wieso dieser Zugang?
Man muss das Regierungsprogramm dann auch ganz lesen. Es steht drin ein Bekenntnis zur Sonderschule, aber auch ein weiterer Ausbau von Integrationsklassen und im Regierungsprogramm auch die echte Wahlfreiheit muss gegeben sein. Denn eine Familie, die Eltern wissen am besten, wo ihr Kind am besten aufgehoben ist. Das heißt, es muss beides geben. Es muss die Möglichkeit einer Sonderschule geben und die Möglichkeit einer Integrationsklasse. Und wir haben jetzt leider in der Steiermark die Situation, dass es teilweise weiße Flecken gibt, was die Sonderschulen angeht, weil die Sprengel nicht entsprechend aufgeteilt sind. Also es muss beides geben. Aber ich möchte an dieser Stelle auch mit dieser Mehr aufräumen, dass die neue Regierung alle Kinder mit Beeinträchtigung in Sonderschulen sperren will. Also ganz der Gegenteil ist der Fall. Ich lasse mir wahr, Sonderschulen, die es ja jetzt schon gibt, Ottilien-Institut, Bios-Institut und viele andere nicht schlecht reden, weil da passiert hervorragende Arbeit jeden Tag mit den Kindern und das muss man auch herausstreichen.
Ein Thema, das man auch schon im Wahlkampf quer durch alle Parteien mit dem gleichen Standpunkt vernommen hat, das waren mehr Kinderbetreuungsplätze, mehr Kindergartenplätze, mehr Kinderkrippenplätze. Also, sagt niemand im Land sagt, na, brauchen wir nicht, sondern ja, brauchen wir. Nur das Thema ist auch kein neues. Das begleitet uns die letzten Jahre, Jahrzehnte mittlerweile. Wie soll es genau ausschauen? Und auch die Frage bei allem immer wieder, wer soll es bezahlen? Aber vor allem, woher bekommen wir die Plätze überhaupt und auch die Betreuer und Betreuerinnen?
Also das Thema ist ein sehr komplexes und man kann die ganze Steiermark nicht quasi als eines betrachten. Also es ist sicher in den ländlichen Regionen einfacher, entsprechende Plätze sicherzustellen als im Großraum Graz. Also wenn man über die Kinderbetreuungsplätze spricht, dann muss man die Spezialsituation Graz und Umgebung ausklammern. Und es passiert sehr, sehr viel in diesem Bereich. Also wir haben alleine im Betriebsjahr 2024/25 79 Kindergarten- und Kinderkrippengruppen mehr im Land im Betrieb, sind für 457 Kinder mehr Platz. Und wenn man sich die letzten 5 Jahre anschaut, sind 279 neue Gruppen entstanden und insgesamt für 2370 Kinder Plätze. Das heißt, es passiert sehr, sehr viel. Das Land Steiermark nimmt sehr viel Geld in die Hand, aber auch die Gemeinden, die ja diese Last auch tragen müssen und die Kinderbetreuungseinrichtungen schaffen. Was aber ist, die Plätze sind in der Steiermark nicht fair verteilt, ja. Ich habe in ländlichen Gemeinden das Problem, dass ich Einrichtungen, die bestehen, kaum offen lassen kann, weil einfach die Auslastung nicht da ist. Im Ballungsraum Graz habe ich zu wenig Platz. Und da haben wir mit dem Kinderportal, das jetzt eingeführt wurde, was erstmalig in der Steiermark so ist, dass alle Anmeldungen zentral erfasst werden. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, habe ich einmal einen Überblick, wo ist Bedarf und wo kann ich nachsteuern. Das heißt, ich kann diesen Ausbau, der passieren wird und muss, dazu bekennt sich die Landesregierung auch, kann ich dann punktgenau und bedarfsgerecht machen und nicht mit der Gießkanne flächendeckend, wie es jetzt passiert.
Und gleichzeitig dann aber auch die Idee mit Prämien für die Betreuung zu Hause. Ist das so quasi auch wieder die Idee der Wahlfreiheit?
Genau um das geht's. Also es wird immer als Herdprämie bezeichnet. Ich spreche da von einer Wertprämie, weil es ist schlussendlich die Entscheidung der Familie, ob ich mich dazu entscheide, das Kind in eine Kinderbetreuungseinrichtung zu geben oder ob ich mich dazu entscheide, das Kind zu Hause in den ersten Lebensjahren. Und um das geht's ja. Wir reden da vom zweiten und dritten Lebensjahr eines Kindes. Und ich bin der Auffassung, dass diese frühkindliche Bindung zwischen Eltern und Kind die öffentliche Hand niemals substituieren kann. Ja. Das heißt, man muss auch jene Eltern entsprechend eine finanzielle Prämie zuerkennen, die sich freiwillig dazu entscheiden, ihr Kind zu Hause zu betreuen. Und der Bedarf ist da, der Wunsch ist da. Das Familienministerium gibt jedes Jahr diese Studie Familien in Zahlen heraus, wo 90% der Mütter sagen, jawohl, ich wäre gerne im zweiten und dritten Lebensjahr bei meinem Kind, ich kann es mir schlichtweg nicht leisten. Und da sollte man genauso ansetzen. Das ist eine riesige gesellschaftspolitische Verantwortung, die man hat.
Aber auch da stellt sich dann wieder die Frage nach dem Geld. Also wie viel bekommen dann die Mütter im Großteil der Fälle dann, wenn sie zu Hause bleiben, weil da schwirrt dann die Angst herum, das geht mir dann irgendwann einmal bei meinen Sozialversicherungsjahren ab und was kriege ich überhaupt?
Und das ist ja das, was ich auch immer dazu sage und was man mitbedenken muss. Also wenn man sich entscheidet, diese Wertprämie, diese Prämie für Familien, in der eine Kinderbetreuung auszubezahlen, dann muss man auch in anderen Bereichen nachziehen. Ja, da muss man auch die karenzrechtlichen Bestimmungen auch anschauen. Da muss man sich den Kündigungsschutz auch anschauen. Und was es endlich braucht, ist eine vernünftige Anrechnung der Kinderbetreuungszeiten auf die Pension und auf die Sozialversicherungsleistung. Also das ist ein Riesenhebel, den man hat. Und da ist aber auch der Bund gefordert, entsprechend tätig zu sein.
Noch einmal kurz zurück zu den Kinderbetreuungsplätzen. Und vor allem Stichwort, im ländlichen Bereich bestünde dann der Bedarf zu gewissen Tageszeiten nicht mehr. Wie schaut es da dann aus, Stichwort Tagesmütter, da das Angebot auszubauen?
Also der Ausbau der Tagesmütter ist ganz oben auf unserer Agenda. Es funktioniert auch sehr, sehr viel. Man muss auch schauen, dass die Tagesmütter ein fixes Gehalt beziehen und nicht, wie es jetzt ist, so nach Bedarf sozusagen irgendwie entlohnt werden. Also da sind wir dran, entsprechende Modelle zu erarbeiten. Und man muss auch die Rahmenbedingungen, was zum Beispiel die Ausstattung von solchen Tagesmüttern angeht, das ist schon viel passiert, die muss man überdenken, ist das noch zeitgemäß, wie groß kann etwas sein, denn die Tagesmütter werden auch von der Wirtschaft verstärkt genutzt. Also es gibt neben den Betriebskindergärten, die wahnsinnig wichtig sind, nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die öffentliche Hand, weil es einfach auch Druck von den öffentlichen Einrichtungen nimmt, sind Tageseltern auch ein Modell für Betriebe, dort eine Kinderbetreuung vor Ort darzustellen, weil es weniger Auflagen gibt, ja. Und man die Kinder auch in Randzeiten gut betreuen kann. Also sicher etwas, was man gemeinsam mit Partnern, da schon Termine mit der Industriellen Vereinigung, der Wirtschaftskammer, wo man schaut, was ist der Wunsch der Wirtschaft und dass man da auch entsprechende Impulse setzt.
Thema Jugend. Die Landesregierung will ja allgemein das Ehrenamt fördern und auch unterstützen und auch vor allem mehr Jugendliche dafür begeistern. Das funktioniert ja teilweise von ganz allein ganz gut. In Lannach, wo das Rote Kreuz ja Zuspruch und Zulauf hat ohne Ende und woanders tun sie sich dann schwer. Wie will man da... Nicht mit dem Gießkannenprinzip, aber wie will man da eingreifen und unterstützen?
Also dieses Ehrenamt speziell für Jugendliche ist wahnsinnig wichtig und es steht und fällt halt alles mit den handelnden Akteuren vor Ort. Ja. Sie haben Lannach angesprochen, das funktioniert sehr, sehr gut. In anderen Bereichen tun sich Jugendorganisationen schwer. Sportvereine, Feuerwehr, Blasmusik und was es alles gibt. Es ist immer schwerer, junge Menschen fürs Ehrenamt zu begeistern. Und eine Idee, die wir auch im Regierungsprogramm festgeschrieben haben, ist die Umsetzung einer Art Ehrenamtskarte, wo Jugendliche, die sich bereit erklären, ehrenamtlich tätig zu sein, dann auch gewisse Leistungen abrufen können. Vergünstigt ins Kino gehen, gratis Thermeneintritt und. Da passiert gerade sehr, sehr viel im Hintergrund an Ausarbeitung auch und das werden wir demnächst, so hoffe ich, präsentieren können, weil es ein wichtiges Signal auch ist, dieses Ehrenamt auch entsprechend wertzuschätzen.
Generell auch die Frage nach Förderung von Vereinen mit Jugendangeboten, was auch wieder dann eher eine urbane Frage ist, wo sich dann auch ein bisschen der Kreis schließt zum Thema Prävention, Gewaltprävention, wenn die Jugendlichen auch am Nachmittag betreut sind und unter Beschäftigung haben, schaut die ganze Angelegenheit auch anders aus. Wie kann sowas ausschauen und wie kann man da auch Vereine besser fördern?
Weil manchmal man muss halt immer unterscheiden, es gibt diese verbandliche Jugendarbeit, das sind eben diese Klassiker, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Blasmusik, Jugend, Naturfreunde und was es da alles gibt. Und dann diese offene Jugendarbeit, das sind eben diese Jugendzentren in den Gemeinden, in den Städten, die in den Städten natürlich noch viel, viel wichtiger sind als es jetzt schon ist. Da gibt es gute Beispiele in Graz, wo von Sozialarbeitern alles auch entsprechend dort in dieser Einrichtung ist und den jungen Menschen einfach einen Halt auch gibt. Weil leider, und so ehrlich muss man sein, sie in diesem Bereich die Gesellschaft insgesamt nicht in eine positive Richtung entwickelt. Ja. Es sind viele Kinder quasi alleine gelassen am Nachmittag, viele Jugendliche. Und wenn es so ein Angebot gibt, dann wird man schauen, wo das zweckmäßig ist und das seitens des Landes entsprechend unterstützen, keine Frage.
Ein großes Thema, das auch immer wieder kommt oder ein Problemfeld für Jugendliche darstellt, ist das fehlende Finanzwissen, Finanzbildung. Wie schaut es aus mit Informationsveranstaltungen oder Kampagnen für besseres finanzielles Wissen bei den jungen Menschen? Ist da was geplant und warum ist das wichtig auch für euch?
Es ist wahnsinnig wichtig, jungen Menschen, also die Basics vom Finanzwesen auch näher zu bringen. Wie gehe ich mit meinem eigenen Budget auch um? Was sind Verträge, die ich eingehe? Weil mittlerweile leben wir in einer Situation, dass ich mit 2 Klicks am Smartphone mich zu Verträgen, der Laufzeit von 36 Monaten haben, verpflichten kann, ja, wo man sich auch die Frage stellen kann, ob das im Sinne des Jugendschutzes vernünftig ist. Aber es ist jetzt so, das heißt, da muss man Bewusstsein schaffen, da muss man in die Schulen auch gehen und entsprechend bilden. Da gibt's ein Angebot der Bildungsdirektion, das gibt es und da gilt es anzusetzen und das auszubauen. Und wichtig ist bei all diesen Maßnahmen auch immer, die Eltern mit an Bord zu nehmen. Weil ich habe das Gefühl, dass man jetzt in einer Zeit lebt, wo sehr viel Verantwortung von den Eltern auch abgeschoben wird. Das fängt in der Kinderkrippe, im Kindergarten an, geht in die Schulen noch weiter. Und das habe ich mir so zum persönlichen Ziel gesetzt, in den letzten 5 Jahren auch ein bisschen an die Eltern zu appellieren und zu sagen, liebe Mama, lieber Papa, wenn ihr ein Kind ins Leben setzt, dann ändert sich etwas. Ja, das ist völlig klar und ihr habt auch eine Verantwortung. Ja, und da kann man auch ansetzen.
Stichwort Verantwortung. Die Aufgaben von Elementarpädagoginnen und Pädagogen und auch von Lehrern haben sich ja in den letzten Jahrzehnten immer mehr verschoben und sind ja immer größer geworden. Ist es tatsächlich die Aufgabe von Elementarpädagogen, dass sie den Kindern beibringen, allein aufs Klo zu gehen?
Es ist eine negative gesellschaftliche Entwicklung, die da passiert. Ja. Und ich glaube, wir alle haben noch in unserer Generation so ein bisschen das perfekte Familienbild vor Augen, ja, wo die Kinder genau diese Kompetenzen, die du angesprochen hast, auch von zu Hause mitbekommen. Das heißt, grüß Gott sagen, bitte Danke sagen. Zu wissen, dass man, weiß ich nicht, wie man allein aufs WC geht, wie man mit Messer und Gabel isst, wie man ein Buch liest. Ja. Daran hakt es leider. Ja. Das heißt, es muss da jetzt die öffentliche, das, warum das so ist, das werden wir jetzt in dieser Kürze des Interviews nicht klären können. Aber es ist deshalb wichtig, dass die öffentliche Hand dann da auch einspringt und sagt, jawohl, wir müssen das, was offensichtlich in einigen Elternhäusern nicht passiert, muss dann der Kindergarten die Kinderkrippe nachholen. Ja. Aber wenn man dann an Schulen auch schaut, ja, wo wir die Situation haben, dass fast 20% der Kinder jetzt in Volksschulen in der Steiermark als außerordentliche Kinder geführt werden. Das heißt, die haben nicht die nötige Reife, um überhaupt benotet zu werden. Das hat teilweise sprachliche Gründe, aber auch andere, ja, die in diesen Basics auch scheitern. Ja. Das heißt, man muss wieder an die Verantwortung der Eltern appellieren und dort auch ansetzen. Da gibt es gute Programme, die vorschlagen, gewisse Elternschulungen auch verpflichtend zu machen im Zuge des Mutter-Kind-Passes. Ja. Zu sagen, weißt du was, du musst einmal eine Schulung besuchen, lieber Papa, liebe Mama, wie schaut es mit Kompetenz mit sozialen Medien aus? Stichwort Handyverbot auch zu Hause, ja. Tut den Kindern wahrscheinlich auch gut. Und viele andere Dinge mehr. Aber das ist ein Problem, das viele Facetten hat, ja. Und dieser Wandel in der Gesellschaft, der meiner Meinung nach nicht zum Positiven passiert, ist ein Grund dafür, dass man viele Problemstellungen im Bereich der Kinderbetreuung und Schule jetzt hat. Das heißt, man muss das Angebot an Betreuungseinrichtungen ausbauen, man muss die Qualität steigern, aber man darf die Eltern nicht aus der Verantwortung lassen. Und das ist quasi so die Wurzel für viele Probleme. Auch wenn natürlich 90% der Eltern hervorragende Arbeit leisten und jeder wahrscheinlich sein Bestes will, aber da muss man ansetzen. Ja.
Ist das dann eine regionale Unterschiede sowieso? Da sind wir wahrscheinlich dann auch wieder im städtischen Bereich
höher, aber es sind 20,4% der Kinder waren außerordentliche Schüler.
Wo sich dann der Kreis auch ein wenig wieder schließt, von wegen, warum Sonderschulen aufrecht ausbauen.
Müssen auch keine Sonderschulen, nein, da geht es gar nicht um die Sonderschulen, weil in den Sonderschulen sind Kinder, die spezielle Bedürfnisse haben mit Beeinträchtigung. Da geht es eher darum, also in größter Linie um das Sprachdefizit. Ja. Mhm. Und jetzt sind das 20, also jedes fünfte Kind in Wirklichkeit in der Steiermark ist außerordentlich. Das heißt, der sitzt dann im Regelunterricht einer ersten Klasse, wird dort nicht bewertet und wird dann wahrscheinlich so ohnehin zurückgestuft und muss diese Klasse einmal, zweimal wiederholen. Dass das für die Entwicklung eines Kindes natürlich negativste Folgen hat, wenn der aus dem Klassenverband herausgerissen wird und dann noch zweimal entsprechend die Klasse wiederholen kann, ist eine Katastrophe. Und deshalb ist der Ansatz, solche Kinder zuerst ein Jahr in der Vorschule entsprechend zu unterrichten, bevor man in den Regelschulbetrieb übergeht. Dann kann ich einerseits die Sprachdefizite auch ausgleichen. Andererseits ist der Vorschullehrplan ja anders, als es ein erster Klasse-Lehrplan ist. Da gibt es viel mehr Sport, viel mehr Spiel, viel mehr andere Kompetenzen, die er sich aneignen kann, um dann die Schulreife entsprechend zu haben.
Wenn es ums Budget geht, geht es auch immer wieder um den Finanzausgleich für die Gemeinden, der da jetzt auch neu verhandelt werden soll und muss. Wie können wir die Gemeinden weiterentwickeln, unabhängig davon, wie viel Geld da ist?
Ein Riesenproblem ist einmal der Finanzausgleich, der seit Jahrzehnten unfair ist, wo die Steiermark weniger wert ist, als wie der Steirer als Person weniger wert ist als ein Wiener, ein Vorarlberger und Tiroler. Das ist historisch gewachsen, hat aber jetzt überhaupt kein Bewandtnis. Also dort muss man sicher in den Verhandlungen stark auftreten. Die Landesregierung hat diesen Wunsch auch schon bereits nach Wien artikuliert, nach der Regierungsklausur, und da wird man natürlich dranbleiben. Die Gemeinden zu unterstützen muss nicht unbedingt eine monetäre Unterstützung sein, die es im Rahmen der Möglichkeiten natürlich immer brauchen wird und gibt, Stichwort Bedarfszuweisungsmittel. Man kann ihnen auch Planungsleistungen zur Verfügung stellen. Ich bin ja auch für Regionalentwicklung zuständig und dieses Ressort ist ein sehr, sehr spannendes, weil die grundsätzliche Idee ist, Gemeinden vom Beginn an eines Projektes bis zum Abschluss zu begleiten. Das heißt, eine kleine Gemeinde, haben jetzt erst unlängst ein Beispiel gehabt, will einen Kindergarten bauen. Kostenpunkt 3 Millionen. Und diese Abteilung für die Regionalentwicklung, die Abteilung 17 des Landes, hat sich angeschaut, wie ist der Bedarf in dieser Gemeinde, wie schaut die Bevölkerungsentwicklung aus, wie ist dieses Gebäude dann in Zukunft ausgelastet und wie schauen bestehende Einrichtungen in den Umlandgemeinden aus, also in den umliegenden Gemeinden. Und dann kommt man drauf, dass wenn ich 2 Kilometer Luftlinie vom geplanten Standort entfernt einen anderen Kindergarten erweitere um 2 Gruppen, dass ich den vollen Bedarf abgedeckt habe und man nicht mit 3 Millionen Kosten konfrontiert ist, sondern nur mit 1,5 Millionen. Das heißt, da passiert sehr, sehr viel und man muss einfach ein bisschen als Gemeinde auch über die Gemeindegrenzen hinausblicken. Also regionenübergreifend denken ist in der Kinderbetreuung wahnsinnig wichtig. Und da wird man auch ansetzen müssen, was die Kinderbetreuung angeht, dass man diese Tagsätze in Kinderbetreuungseinrichtungen vereinheitlicht. Das ist jetzt steiermarkweit unterschiedlich. Also die eine Gemeinde nimmt 20 Euro am Tag, die andere 23. Und wenn ich mein Kind jetzt in einer Gemeinde in den Kindergarten gebe, in dem es nicht wohnhaft ist, müssen beide Gemeinderäte entsprechend beschließen, dass das harmonisiert wird. Schwachsinn aus meiner Sicht. Also da kann man sehr viel vereinfachen.
Infrastruktur, Breitbandausbau, weiße Flecken sollen ja geschlossen werden. Wann gibt's denn flächendeckendes Breitbandinternet in der Steiermark?
Also es kann nicht schnell genug gehen, ja, wiewohl man da auch schauen muss, dass die Mittel entsprechend effizient auch eingesetzt sind. Aber da ist das Land Steiermark natürlich, ist auch im Regierungsprogramm festgeschrieben, diese Breitbandinitiative wird weiterhin unterstützt. Wir schauen, dass wir uns alle Gelder, die es vom Bund gibt, auch abholen und das zielgerichtet in die Gemeinden auch bringen, ja, selbstverständlich.
Und dann noch abschließend, Prüfung der Bürgermeister-Direktwahl.
Ja.
Warum?
Weil wir eines der wenigen Bundesländer sind, wo es eine Bürgermeister-Direktwahl nicht gibt. Und ja, warum nicht? Ja, also ich glaube, dass es schon wichtig ist, alles, was die Leute motiviert, zur Wahlurne zu gehen, auch gut ist. Und es gibt ja auch viele Bürgermeister in der Steiermark. Es ist sicher die überwiegende Mehrzahl, die einer Partei angehören und dann nach einer Gemeinderatswahl sagen, sie sind sowieso Volksbürgermeister, sie haben mit der Parteipolitik nichts zu tun. Kommunalwahl ist eine Persönlichkeitswahl. Also warum nicht prüfen, ob das rechtlich möglich ist, weil uns andere Bundesländer vorleben, wäre sicher gut, ja, um Persönlichkeiten auch zu stärken. Und man hat vielleicht dann die Situation, dass jemand zum Bürgermeister gewählt wird, der dann im Gemeinderat vielleicht nicht die Mehrheit auch hat. Auch das kann eine spannende Situation auch sein, weil dann echt miteinander geredet wird und gemeinsam an Zielen in der Gemeinde gearbeitet wird. Also ich würde das für eine Befruchtung für die Kommunalpolitik sehen. Ja.
Abschließend, wenn Sie ein Projekt nehmen könnten, was Sinnen am meisten unter den Nägeln brennt. Was gehen Sie als erstes jetzt an? Oder als nächstes?
Mein Wunschprojekt wäre, eine Informationskampagne für Familien zu starten, um einen Umgang mit Handy und sozialen Medien schon in den frühen Kindergartenjahren oder in den frühen Kindesjahren irgendwie Bewusstsein dafür zu schaffen. Weil wenn man sich gewisse Entwicklungen anschaut, Autismus schnellt nach oben bei Kindern. Es gibt Kinder, die nicht einmal 2 Stunden ruhig sitzen können in der Schule, und da sagen alle Experten, das geht um den völlig falschen Konsum von sozialen Medien, also von digitalen Medien mit das ist der Grund dafür. Das bedeutet, die Kinder lesen zu Hause nicht mehr, sondern setzen sich vor das Handy und schauen die 20. Folge Paw Patrol am Handy an, hintereinander. Wo ich als selbst Vater zweier Kinder sage, das kann ab und zu ganz angenehm sein, wenn man die Kinder kurz auf Pause schalten kann, aber kann keine Dauerlösung sein. Dass man muss da auch bei den Eltern ansetzen, liebe Eltern, tut das Handy daheim weg, beschäftigt euch mit euren Kindern und ich glaube, dann würde man auch einige Probleme lösen, die mit denen man jetzt konfrontiert ist.
Wie weit sind's da schon? Ist das jetzt noch eine Idee oder wird dem Hintergrund
schon? Erste Gespräche sind geführt, es ist eine Idee und es gibt viele Möglichkeiten, das auch ohne große Kosten auszurollen auf die Steiermark und das wäre so mein Wunschprojekt.
Herr Landesrat, dann alles Gute und vielen Dank.
Vielen Dank fürs Gespräch.